Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, herzlich willkommen beim Bredowcast. Heute habe ich einmal zwei ganz neue Stimmen ans Mikrofon geholt. Und zwar meine beiden Kolleginnen Anne Schmitz und Hanna Immler. Beide sind hier studentische Mitarbeiterinnen. Und stellen sich jetzt gerade einmal selber vor, erzählen, was sie hier eigentlich am Institut machen, in welchem Projekt sie arbeiten und was die beiden studieren. Ja, herzlich willkommen erstmal.
Danke. Ja, ich bin Anne Schmitz, wie ja gerade schon gesagt, arbeite hier seit einem Jahr am Hans-Bredow-Institut. Habe angefangen mit einem Praktikum hier, was ich im Rahmen meines Studiums gemacht habe. Ich studiere an der Uni Hamburg Journalistik und Kommunikationswissenschaften und so bin ich dann hier hingekommen und ja, das Datenjournalismusprojekt, worum es vermutlich gleich gehen wird, das war auch eins meiner ersten Projekte hier. Das ist so das erste größere, was ich hier gemacht habe. Mittlerweile sind wir schon in einem anderen Projekt noch mit drin, aber das war so das erste Baby, was wir hier betreuen durften.
Ja, ich bin Hanna. Ich studiere an der Uni hier in Hamburg auch Soziologie im Master jetzt und ich bin jetzt etwas über einem Jahr hier. Für mich war das Datenjournalismusprojekt auch eher so das erste. Genau, aber auch sonst arbeite ich viel mit Anne zusammen. Wir irgendwie sind an ähnlichen Projekten zusammen und arbeiten beide mit Wiebke Losen ganz viel hier.
Ja, mit Wiebke und Julius. Wiebke Losen und Julius Reimer, beide auch schon bekannte Stimmen im Podcast. Die hätten natürlich auch was dazu erzählen können. Aber ich glaube, es wird gleich deutlich werden, warum ihr beiden für das Projekt die besten Gesprächspartner seid, weil ihr seid nämlich richtig gearbeitet. Ja, genau. Das Projekt, um das es heute geht, ist, wie aus Daten Journalismus wird. Dazu haben wir bereits ein Arbeitspapier veröffentlicht, Nummer 39. Das ist im Oktober 2016 erschienen. Und damals haben an dem Projekt schon Wiebke Losen und Julius Reimer gearbeitet und dann noch Fenja de Silva Schmidt. Das ist eine Kollegin von uns gewesen, die vor euch quasi euren Job gemacht hat. Also sie hat die Daten erhoben, war auch hier studentische Mitarbeiterin, ist inzwischen aber fertig mit ihrem Studium, ist am IJK tätig. Und genau, so den Job haben Anna und Hanna übernommen und haben jetzt quasi die neue Erhebungswelle zu dem Projekt gemacht. Also es bleibt das Projekt, wenn das Datenjournalismus wird, und haben für 2016 die neuen Daten erhoben. Und über das wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie das für die beiden war, was sie hier genau gemacht haben und genau, was das Projekt eigentlich ist. Ja, ich steige ja gerne damit ein, zu fragen, was das der Gegenstand denn eigentlich genau ist. Das wollte ich heute genauso machen. Und ja, was ist denn eigentlich Datenjournalismus?
Das ist in dem Fall eine gute Frage und trifft, glaube ich, so ziemlich genau den Kern des Projektes überhaupt, weil genau das haben wir uns auch gefragt oder wurde sich schon in den Vorjahren gefragt, weil, obwohl das ja ein sehr, ich sag mal, geflügelt Wort ist, ist es eigentlich gar nicht so richtig klar. Also man spricht viel darüber, aber welche Kerneigenschaften Datenjournalismusprojekte eigentlich aufweisen, darüber gibt es noch gar nicht so viele Informationen oder teilweise widersprüchliche Informationen. Und das ist nämlich genau der Ansatzpunkt, den wir auch gewählt haben, dass wir genau gar nicht vorgeben, also eine Definition vorgeben, was ist Datenjournalismus oder was sehen wir als Datenjournalismus an, sondern wir schauen, was sehen Journalisten selber als Datenjournalismus an und schauen uns dann letzten Endes an, okay, und diese Projekte, die die als Datenjournalismus definieren, weil sie die einreichen, gucken wir dann, okay, was macht die aus? Wo sind die Kernmerkmale? Was sind Schlüsselelemente? Was kommt immer wieder vor? Und das ist genau das, sozusagen dann das Ergebnis, was wir dabei rauskriegen wollen.
Ah, okay. Was sind so Schlüsselelemente, was sind Kernmerkmale von Datenjournalismus?
Also wichtig ist vor allem ja immer eine besondere Art der Visualisierung und der Geschichtenerzählung. Also wie aus diesen Daten, aus den Rohdaten, die teilweise auch öffentlich sind oder für jeden zugänglich, spannende journalistische Geschichten erzählt werden, investigative Projekte entstehen und eben auch diese für ein breites Publikum visualisiert und einfach verständlich gemacht wird. Und wie man daraus eben auch einen Erkenntnisgewinn zieht.
Ja. Und Kern ist vor allen Dingen ja auch, dass es also quasi der Ursprung immer Daten sind sozusagen. Mhm. Also das ist ganz elementar, was man aus denen dann Unterschiedliches machen kann, alles.
Ja, in dem Arbeitspapier 39, das ja schon erschienen ist zu dem Projekt, habe ich den schönen Satz rausgeschrieben oder die Formulierung, dass Daten der Rohstoff für die Berichterstattung bzw. für Berichterstattungsmuster sind. Ja. Das, ja, das fand ich
schöne Formulierung.
Warum ist es denn wichtig, darüber nachzudenken? Warum müssen wir mehr über Datenjournalismus erfahren?
Es sind, gerade bekommen wir ja mit in unseren Zeiten, einfach viele Daten zugänglich, viele Daten verfügbar und ja, dadurch werden eben auch viele Daten verwendet und weiterverarbeitet und wie wir auch gemerkt haben, immer mehr auch Seiten sich nur mit Datenjournalismus beschäftigen und das als Grundlage nehmen und dadurch natürlich auch wichtig zu gucken, wie verändert sich das in Zeiten von Big Data oder sowas, wie sind da die Entwicklungen?
Das Einzige, was mir sofort einfällt, wenn ich an Datenjournalismus denke, sind so Infografiken zu Verteilung von, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit in Deutschland oder Migrationshintergrund oder also so Dinge, die mit Menschen und Ort zu tun haben. Gibt es noch darüber hinaus so Dinge, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, wenn man an Datenjournalismus denkt?
Also ich glaube ganz viel. Also klar, das haben wir auch in den Projekten gemerkt. Grundsätzlich im Feld schon Daten überhaupt gemessen werden oder so. Das sind so die klassischen Sachen, sag ich mal. Aber man kann aus ganz, ganz vielen verschiedenen anderen Sachen auch Daten lesen, aus Texten einfach nur, wo es gar nicht im Kern um Zahlen geht. Mhm. Da sind auch eine Menge Daten verfügbar oder dass man das zu Daten aggregieren kann letzten Endes.
Okay, das funktioniert so, Informationen werden gesammelt in einer Liste und dann wiederum ausgewertet, um dann eine neue Geschichte daraus zu erzählen.
Ja, ja, genau. Okay. Extrem populäres Beispiel war ja, was wir auch jetzt hier analysiert haben, waren ja die Panama Papers zum Beispiel, mhm, die auch als klassisches datenjournalistisches Projekt gesehen werden können, wo halt riesige Datenmengen eben aufbereitet wurden und mit einer ganzen Menge an Journalisten und Zusammenschluss von Organisationen eben eine riesige Story erzählt, ja, werden konnte und Zusammenhänge erst deutlich wurden.
Was habt ihr denn jetzt an dem Projekt ganz konkret gemacht? Was war hier eure Aufgabe? Wie lief so ein Tag ab?
Ja, also wir haben, wie du ja schon gesagt hast, wir waren für das Codieren quasi zuständig, der Projekte. Und zuerst, das war ein bisschen die Vorarbeit, haben wir geguckt, welche Projekte codieren wir, welche nicht, welche können wir codieren, welche sind für uns vielleicht aus Sprachbarrieren oder sowas nicht zugänglich oder anderen Gründen. Und ja, und dann haben wir uns eben Liste erstellt mit unseren Projekten und ja, dann sind wir die nach und nach einfach durchgegangen nach unserem Coding Sheet, unseren Variablen und ja, wir haben uns einfach die Seiten angeguckt, die Projektwebseiten, sind dann einzeln, haben uns die Texte durchgelesen, haben die interaktiven Funktionen genutzt, haben damit so ein bisschen rumgespielt, was war da möglich. Also wir haben uns quasi so als in die Rolle der Leser erstmal eingefunden und haben einfach das konsumiert, quasi wie das der normale Leser machen würde und dann darüber hinaus ganz kleinteilig uns angeguckt bekommen, also was sind die Datenquellen, wie wurde das visualisiert, welche wiederkehrende Elemente finden wir.
Ja. Das ist eben gerade schon mal aufgepoppt, die Quelle eurer Artikel, ihr habt die nicht einfach so gesucht im Internet, sondern es sind die Gewinner des Data Journalism Award oder Datenjournalismus Awards des jeweiligen Jahres, also 2016. Das haben Journalisten eingereicht, ihre eigenen Beiträge und die Gewinner sind dann eure Grundlage für eure Datenerhebung.
Nicht exakt die Gewinner, sondern in der Vorstufe die nominiert wurden dafür. Ah, also es werden zahlreiche Projekte eingereicht, teilweise über hunderte und daraus wird eine sogenannte Shortlist erstellt, wo dann die nominierten Projekte von der Jury vorgestellt werden und das ist unsere Datengrundlage letztlich. Und natürlich schauen wir dann aber auch am Ende, wer hat denn von diesen Nominierten, das waren jetzt zum Beispiel bei uns 46 oder die wir zur Auswertung heranziehen konnten, waren das jetzt 46. Und wie viele davon haben denn jetzt zum Beispiel gewonnen und was weisen zum Beispiel die Gewinnerprojekte im Unterschied zu den nur nominierten Projekten auf? Gibt es da zum Beispiel auch Unterschiede? Was macht es letzten Endes, dass die gewonnen haben im Gegensatz zu den anderen?
Genau. Okay. Habt ihr denn gerade konkrete Beispiele im Kopf, an die ihr euch noch gut erinnern könnt?
Ja, also ja, ein Beispiel war ja das Projekt der Panama Papers, was ja auch viele kennen, wo es halt darum ging, dass Briefkastenfirma, die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca verwaltet hat, aufgedeckt wurden durch Leaks und teilweise auch öffentliche Dokumente und genau, wo halt eben Netzwerke, ganze Netzwerke von Akteuren quasi aufgedeckt wurden und sichtbar gemacht wurden.
Genau. Ja.
das war eins unserer riesigen Projekte, was auch teilweise schwierig zu kodieren war, weil es so eine massive Ansammlung von Daten und Quellen und Herausgebern war.
Ihr seid aber quasi nur, ich mache jetzt hier die Anführungsstriche mit meinen Händen, die Artikel durchgegangen, ihr seid nicht in die Daten gegangen mit der Analyse, da seid ihr da auch reingegangen?
Also wir haben zumindest geschaut, ist ein Datensatz zur Verfügung gestellt worden, werden die Quellen dafür angegeben, was sind das für Art von Daten, haben wir unterschieden, also sind das reine Messdaten, sind das Umfragedaten, sind das soziodemografische Daten, da haben wir schon unterschieden. Aber wir haben zum Beispiel jetzt nicht geguckt, wir haben nicht die Daten kontrolliert in dem Sinne sozusagen, sondern eher geguckt, was ist das oder wie ist die Beschaffenheit der Daten, worauf basieren die Daten, das haben wir uns die Quellentransparenz zum Beispiel angeguckt. Genau. Aber in dem Projekt selber auch ist es nicht nur die Textform natürlich, sondern es ist ja ganz viel dann auch mit Verlinkungen und es verweist noch auf einen anderen Teil und es wird auf einen Methodenteil verwiesen und diese ganzen komplexen Ebenen sozusagen, die muss man ja auch erstmal durchklicken sozusagen. Am Ende, ja.
Hat es Spaß gemacht?
Ja, also wir waren da, glaube ich, beide, wir haben uns da beide sehr für begeistern können. Also einige Projekte weniger, weil wir ein bisschen enttäuscht waren von der Aufbereitung, aber manche haben uns wirklich sehr gecatcht, also nicht nur vom Thema, sondern auch von der Art der Aufbereitung
Und das Gute ist natürlich auch, wenn man daran zu zweit arbeiten, konnte man natürlich immer sagen, so, oh, hast du dir das guck mal in meinen Datensatz rein, da ist ein gutes Projekt drin, hast du das gesehen, so, das passiert natürlich auch,
ja. Was waren so die besten Projekte? Panama Papers habe ich schon rausgehört, hat auf jeden Fall begeistert, noch was?
Also ich hatte, jetzt nicht unbedingt vom Datensatz so spektakulär, aber ich hatte ein Projekt, das wurde mit Virtual Reality aufbereitet. Und zwar war es ein Börsenprojekt vom Wall Street Journal, wo man sozusagen wie auf einer Achterbahnfahrt auf den Kurswerten spazieren fahren konnte. Mhm. Und dann konnte man sich drehen und konnte schneller fahren und wurden an den Seiten immer besondere Ereignisse eingezeigt, zum Beispiel warum der Kurs hier gerade sinkt oder warum es da zu einem extremen Aufstieg gekommen ist und dann konnte man sich drehen und schneller werden und das war also die Börsendaten der letzten 20 Jahren sozusagen und darauf konnte man sozusagen spazieren fahren. Das war so wie so eine Tour, die man machen konnte auf den Börsendaten und das macht natürlich bei einem eher nüchternen Thema wie Börsendaten macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil man dazu auch dann ein bisschen so spielerische Sachen, natürlich reizt man das Projekt auch aus, guckt mal, okay, wie weit kann ich von der Kurve wegdriften, wie schnell kann ich wirklich sein und so weiter, das macht natürlich dann Spaß.
Ja, spielerischer Aspekt, spannend. Ich habe richtig Lust,
einfach auch so macht das Spaß. Mhm. Ich hatte ein Projekt, war auch von der Visualisierung her ganz so spannend, aber irgendwie ziemlich eindrucksvoll. Von BuzzFeed war das, das hieß Spies in Disguise, da wurden Daten also Routen von Flugzeugen der amerikanischen Behörden ausgewertet, einfach mit für jeden verfügbare Daten von der Seite Flightradar 24. Mhm. Die Flugzeuge nur vom FBI und Department for Homeland Security wurden sich angeguckt und die Routen visualisiert auf einer Karte. Und dann wurde halt klar, dass in manchen Nachbarschaften sehr viel mehr und sehr viel intensiver geflogen wurde, obwohl es nicht unbedingt Anhaltspunkte dafür gab und in manchen Nachbarschaften eher weniger. Und dann wurde halt geguckt, ob viel in der Nähe von Moscheen zum Beispiel geflogen wurde, also als Massenüberwachung in Anführungszeichen, was nicht nachgewiesen werden konnte. Aber es war auf jeden Fall super interessant, diese Karte einfach zu sehen.
Sind die beiden Projekte noch verfügbar? Können wir die verlinken? Ja, das machen wir dann auf jeden Fall im Text unter dem Podcast auf unserer Seite, podcast.hans-bredo-institut.de.
Ich habe auch noch ein ganz tolles Projekt, was ich auch noch unbedingt erzählen wollte. Und zwar, das ging um die Skyline von Berlin. Das war ziemlich beeindruckend. Da wurde quasi, konnte man auch so, das war so ein bisschen wie dein Börsenbeispiel. Da konnte man mit so einer interaktiven Karte konnte man durch die Skyline von Berlin fahren und es wurde quasi gezeigt, wie sie sich verändert über die Zeit. Und dann gab es drei Zeitabschnitte, einmal 1990, heute aktuell und was geplant ist. Und so konnte man quasi sehen, wie sich das Stadtbild von Berlin verändert. Und das war ziemlich eindrucksvoll, weil man auch durch verschiedene Stadtteile fahren konnte. Und man konnte so richtig dabei sein, wie die Stadt lebt und wie sie vermutlich in Zukunft aussehen wird. Gerade bei so einer Stadt wie Berlin war das, und es war auch toll visualisiert.
Cool, das ist wirklich spannend. Noch mehr Projekte, die euch jetzt einfallen? Oder nicht, dass ich jetzt mit der nächsten Frage komme und ich wollte eigentlich
viele Projekte. Na, also ich hatte mich noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, verliebt in eins, weil da ich den Ansatz auch interessant fand, das ging um Filme, Hollywood-Filme. Und da wurden einfach Filmskripte und Drehbücher, die öffentlich im Internet zugänglich sind, wurden die einzelnen Dialoge von über 2000 Filmen ausgewertet im Hinblick darauf, wie häufig spricht denn hier eigentlich ein Mann und wie häufig spricht hier eigentlich eine Frau und wie alt sind die oder die Schauspieler in dem Fall, die das gespielt haben. Und dann konnte man ganz viel Interaktives machen. Man konnte nach Genre sortieren sozusagen und dann kam raus, okay, oh, hier sind nur 90% hier sind 90% Männer, die irgendwie im Film überhaupt zur Sprache kommen. Und das war einfach auch interessant zu sehen, dass man aus, ich sag mal, keinen Zahlen, sondern wirklich Texten auch was rausholen kann und zeigt auch, wo man überhaupt alles Daten findet. Einfach quasi öffentlich zugänglich, wurde sich Gedanken darüber gemacht, okay, was kann man damit machen, wenn man das aggregiert zusammen und dann hat man sich auch so einen Datensatz ohne Zahlen letzten Endes zusammenstellen können und dann eben eine Übersicht darüber, okay, sind es eher junge Frauen, die nur drankommen und wie häufig kommen die dran, sind die in der Hauptrolle, sind das nur Nebenprotagonisten?
Das zeigt auch, dass man teilweise gar nicht ein bestimmtes großes Know-how braucht, um Daten eben auszuwerten oder spannende Storys daraus zu generieren.
Und wollt ihr mir auch erzählen, von welchem Projekt ihr besonders enttäuscht wart?
Ich hatte eins, hieß 1939 und ging um einen total spannenden Datensatz und zwar aus einem Register von 1939, was als eins der vollständigsten Register für die Bevölkerung in England damals galt, also quasi eine Zählung über die soziodemografischen Daten, wie die englische Bevölkerung damals aussah. Und da wurde Zugang zugegeben und das klingt erstmal total spannend, was man darauf machen kann und im Endeffekt war die Möglichkeit, die man hatte, ist seinen eigenen Namen anzugeben in so ein interaktives Feld und dann wurden einem die 10 häufigsten Namen von 1939 rausgespuckt sozusagen oder aber dann hat man zum Beispiel, wo man wohnt, angegeben und dann wurde angegeben so, okay, das sind die 10 häufigsten Berufe, die zu dieser Zeit in dieser Gegend kam, aber es hat sich auch gar nicht geändert. Also wenn Hannah das eingegeben hat und ich, es wurden immer einfach nur die gleichen 10 aufgelistet, sodass man sich denkt, gut, ja, schade vor allen Dingen bei so einem Zugang zu so einem Archiv sozusagen, ist das eigentlich, fand ich persönlich schade, dass ich dachte, da hätte man deutlich mehr rausholen können.
Ein bisschen das Gegenbeispiel zu dem Screenplay-Projekt. Einfach wirklich ein krasser Datensatz, der nicht wirklich viel.
Ja, in der Umsetzung nicht gut umgesetzt wurde.
Ne? Ja. Ja.
Dann ist Datenjournalismus ja gar nicht der neueste Shit, den gab es ja eigentlich dann schon immer, ne? Oder?
Also. Naja, also das ist ja Daten gibt es ja schon länger und Archive gibt es ja schon länger, aber dass daraus im Journalismus sozusagen oder dass aus Daten Journalismus wird, das ist dann das, was neuer ist. Mhm. Aber jetzt auch nicht erst seit gestern.
Ja, okay. Habt ihr denn schon Ergebnisse, über die ihr sprechen dürft?
Also wir haben Ergebnisse grundsätzlich erstmal in einer groben Tendenz, weil gerade ist die Auswertungsphase und da zeichnen sich natürlich schon grobe Tendenzen ab und man kann ja auch Vergleiche schon zu den Vorjahren machen, so das ist, was wir haben, aber noch keine Prozentzahlen sozusagen oder statistischen Daten haben wir, genau.
Ja, mal raus.
Ja, also eine Sache, die uns aufgefallen ist, dass also wir haben uns auch angeguckt, woher die Projekte kommen, also welche Medienhäuser oder welche Redaktionen das quasi initiiert haben oder dafür verantwortlich sind. Und da hat es auf jeden Fall, hat die Anzahl der Online, also der reinen Online-Medien zugenommen, also so Seiten wie BuzzFeed oder Polygraph, wo auch das Gender Screenplot-Projekt herstammt, haben zugenommen. Also man sieht wirklich, dass diese Blogs, die auf Datenjournalismus auch ein bisschen spezialisiert sind, dass die häufiger vertreten sind.
Es zeigt sich auch, dass viele Kooperationen oder Zusammenschlüsse oder größere Teams oder so richtige Netzwerke die Projekte häufig machen, nicht ausschließlich, es gibt auch ganz kleinere Projekte, aber dass halt viel auch zum Beispiel externe Partner herangezogen worden sind, sich zwei große Medienhäuser zusammengeschlossen haben oder sowas. Das zeigte sich auch darin. Und zu den Projekten selber liegt vielleicht auch in der Sache an sich, aber wurde häufig über Missstände gesprochen, also irgendwas versucht irgendwie klarzustellen, aufzudecken durch die Daten, viel über Kriminalität oder irgendwie soziale Ungleichheit, sowas hat sich auch gezeigt, dass das häufig der Ansatzpunkt oder dass das häufig das war, wohin die Daten hin analysiert worden sind.
Häufig Thema war auch natürlich Politik, was sich auch daran zeigt, dass man Kritik an Missständen äußert und das natürlich auch auf politische, ja, auf die Politik runterbricht oder beziehungsweise auf politische Handlungen bezieht dann. Aber das war auch in den Jahren davor schon.
Was dieses Jahr zum ersten Mal so war, was wir neu, also wir haben das Codebuch ja übernommen der Vorjahre sozusagen, aber als neue Erkenntnis hatten wir haben es auch nach verschiedenen Visualisierungen unterteilt und da zeigte sich, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal auditive Sachen reingenommen haben. Also dass zum Beispiel Hintergrundeffekte audiovisuell verstärkt wurden oder dass über die Geschichte so ein Voice-Over gelegt worden ist oder dass eine reine Tonspur für Tondokumente noch eingefügt worden sind. Das war dieses Jahr zum ersten Mal, haben wir eine neue Variable für gebildet.
Ja. Auch das Zusammenspiel mit Videos war auch sehr, sehr präsent. Also dass immer mal wieder genau Interviews gezeigt wurden und genau.
Also es wird interaktiver. Oder nee, ihr habt es jetzt nur als Variable aufgenommen, ihr könnt gar nicht vergleichen zu den Vorjahren, okay.
Genau.
Also es ist nur aufgefallen, dass diese Interaktionen und genau diese, vor allem das Zusammenspiel von den verschiedenen Visualisierungen dass das ja viel vorhanden war auf jeden Fall.
Wie war das für euch jetzt ganz persönlich? Also ihr habt vorhin schon gesagt, es hat ganz viel Spaß gemacht, ne? Also es ist sowieso toll, hier am Institut zu arbeiten. Was habt ihr persönlich aus dem Projekt für euch mitgenommen? Was habt ihr daraus gelernt?
Also ich kann zweierlei unterscheiden, also und zwar einmal inhaltlich, natürlich für mich jetzt so mein Wissen über Datenjournalismus hat sich natürlich irgendwie massiv irgendwie gesteigert und auch einerseits zu sehen, was ich eben schon meinte, was man alles mit Daten machen kann. Auf der anderen Seite war ich persönlich auch manchmal ein bisschen enttäuscht, wie wo man denkt, das sind eingereichte und nominierte Projekte für eine internationale Auszeichnung. Und trotzdem waren häufig keine Quellen angegeben, wo ich mich dann gefragt habe, okay, so gängige journalistische Standards. Oder es war zumindest sehr schwierig, die Quellen überhaupt zu finden. Und wenn ich das quasi mit meiner strukturierten Suche mache, wie mag das für den Nutzer sein, der sich das Projekt einfach aus Interesse durchliest? Der sucht ja nicht noch 10 Minuten nach der Quelle. So, das hat mich inhaltlich überrascht. Und das war für mich so, dass ich so ein bisschen dachte, huch, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und methodisch habe ich natürlich auch irgendwie so, das war, wie wir ja schon gesagt haben, so das erste große Projekt und dass wir dann sozusagen so ein bisschen so die Alleinverantwortung bekommen haben, zu sagen, guckt euch das mal alles an, besprecht euch selber, organisiert euch selber, überlegt euch ein System, wie ihr zusammenarbeiten könnt, so weiter. Das war natürlich auch spannend zu sehen einfach.
Ja, zu dem Inhaltlichen muss man auch sagen, dass wir da eine sehr große Spannweite hatten. Also zwischen den Projekten, wo teilweise gar keine Quelle angegeben war und eben aber Projekten, wo ganze Websites eingerichtet wurden, wo Quellcode zu den Programmen verfügbar waren, die extra geschrieben wurden, um die Daten auszuwerten und auch Aufrufe zum Mitmachen, also selber in die Daten zu arbeiten und die Ergebnisse quasi einzusenden. Also das gab es eine große Spannweite, fand ich, zwischen wirklich sehr professionellen, sehr, sehr aufwendigen Projekten und eben Projekten, wo einfach nicht viel Hintergrundinformation verfügbar waren.
Genau. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Mit dem Projekt, Daten werden ausgewertet, macht ihr das auch oder?
Nee, also das macht Julius Reimer, wertet die Daten gerade aus. Wir hatten noch zum Ende einen Reliabilitätstest natürlich, ob wir untereinander konsistent waren. Mhm. Der wird auch gerade ausgewertet. Ja, dann wird das sicherlich verglichen mit den Daten im Vorjahr. Das ist ja auch Teil des Projektes zu sehen, wie sich das möglicherweise auch über die Zeit verändert, sodass man das vergleichen kann. Und der Data Journalism Award, den gibt es auch in diesem Jahr wieder sozusagen und dann wird sich dann zeigen, ob man dann sagt, so okay, dann macht man noch eine Erhebungswelle sozusagen und schaut es noch weiter. Also die gibt es auf jeden Fall noch und die bieten natürlich dann auch wieder Möglichkeiten, neue Daten zu sammeln.
Ja, okay. Und dann eine Veröffentlichung der Arbeitspapiere oder der Ergebnisse ist dann im Herbst zu erwarten, wie so wahrscheinlich jetzt wird Julius Reimer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ah, wer weiß, ob ich das schaffe.
Genau.
Aber genau. Ja, also mega spannendes Projekt. Ich habe auf jeden Fall jetzt den Nachmittag damit zu tun, mir die ganzen Projekte anzuschauen. Ja. Das muss ich ja machen. Also wenn ich die verlinke, muss ich die auch alle angucken.
Ich glaube, da müsst ihr auch Spaß dran haben. Also das war auch das Schöne irgendwie, dass man sich auf der Arbeit quasi Projekte angucken konnte. Also ich hätte mir die auch privat alle gerne durchgelesen. Ja. Vielleicht nicht so intensiv und aber es war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich diese Projekte einfach so von vorne bis hinten komplett zu erschließen auch. Ja,
das glaube ich. Ja, spannend und danke für den tollen Einblick in eure Arbeit und in das Projekt.
Okay.
vielleicht dann ja im Herbst zur Ergebnisveröffentlichung wieder. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.